Radio 1.
On the Road heißt das neue Buch von dem ehemaligen Radprofi Rick Zabel. Bei dem Namen steht natürlich sofort Erik Zabel mit im Raum, Vater von Rick und einer von Deutschlands erfolgreichsten Radprofis. Das hat natürlich so einige Türen geöffnet, war aber auch eine schwere Bürde. Um Radprofi zu werden, hat Rick mit 17 Jahren die Schule abgebrochen und war dann so gut wie bei allen wichtigen Radrennen der Welt am Start, also von der Tour de France bis zum Giro d'Italia. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir beiden verbunden sind. Wir haben nämlich beschlossen, uns zu duzen. Hallo Rick.
Hallihallo, schön da zu sein.
Ja, ich freue mich auch und hatte auch großen Spaß bei der Lektüre von deinem Buch. In On the Road erzählst du ja von deinen ersten Runden mit dem Rad, ne? Und ich wollte mit dir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal alleine mit dem Fahrrad gefahren bist? Also was das für ein Gefühl war, als du ohne, ich weiß nicht, ob Stützräder da jemals Thema waren, als du so das erste Mal das Gefühl hast, oh, jetzt geht das los auf dem Fahrrad.
Ja, Stützräder hatte ich auch. Ich habe ganz normal angefangen, wie alle anderen Kids in meinem Alter auch damals. Aber so richtig eine erste Erinnerung an ohne Stützräder habe ich ehrlicherweise gar nicht mehr. Also ich weiß, mir hat Fahrradfahren immer unglaublich viel Spaß gemacht. Ich weiß dann eher so, dass ich während mein Papa irgendwie bei uns damals zu Hause Fahrrad geputzt hat oder irgendwie am Rad rumgeschraubt hat, wir hatten, sag ich mal, so wie so einen kleinen Kreisverkehr und dann eine Einfahrt zu uns nach Hause. Und da habe ich meine Runden gedreht und habe versucht, so Vollbremsungen zu machen und zu driften, das weiß ich noch, aber so das erste Mal ganz genau, keine Ahnung.
Ja, das ist ganz witzig. Gibt da Unterschiede, ne? Die einen, die sagen, wow, das erste Mal Freiheit, aber einige können sich da nicht mehr dran erinnern. Wenn wir jetzt so von alten Zeiten sprechen, also beeindruckt hat mich vor allem dein Opa Manni, ne, der dich bedingungslos unterstützt hat, auch als das Label Sohn von Erik Zabel, das war ja von Kindesbeinen an, da gehörig Druck gemacht hat. Kannst du uns irgendwie mal mitnehmen, also so nach dem Motto Kerlo Kiste, wie klang denn, ich nenne es jetzt mal, das Ruhrpott-Gewächs? Also was für einen Umgang habt ihr beiden miteinander gehabt?
Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass ich den hatte oder noch habe. Zum Glück, der lebt auch noch. Hat mir ganz viel bedeutet, dass er das Buch auch lesen konnte. Der fand es gut. Und ja, mein Opa Manni, der war ein richtiger Pottler auf jeden Fall. Ich bin auch irgendwie sehr froh, im Ruhrgebiet groß geworden zu sein. Das ist auch so der Typ Mensch. Jetzt wohne ich am Rheinland, da ist es ähnlich, mit der ich sehr gut umgehen kann. Also sehr direkt. Da wird mir auch schnell gesagt, wenn mal was nicht passt. Aber so, keine Ahnung, so ein typischer Spruch, Von meinem Opa war irgendwie, dass er gesagt hat, so, Wattenscheid, was ist hier wieder los? Und keine Ahnung, also der war richtige Legende und auf jeden Fall auf der Rennstrecke bekannt für seine Art und Weise.
Ja, und der hat dich wahrscheinlich auch dann mit dieser Art auch einfach geerdet, ne? Wenn dann die Aufregung groß wurde, nehme ich mal an, ne?
Ja, mein Opa war immer für mich da. Also der hat mir auch mal in den Arsch getreten, wenn ich was falsch gemacht habe. Oder ja, ich mich irgendwie vielleicht daneben benommen habe. Aber genauso hat er ja mich immer supportet, wenn es gut lief. Oder halt auch darauf geachtet, dass man nicht irgendwie, nur weil man jetzt mal, weiß ich nicht, 10 Rennen in der Nachwuchsklasse gewinnt, dass man jetzt nicht direkt denkt, man ist der nächste große Star. Also der hat immer schon gut auf mich geachtet.
Ja, beamen wir uns mal noch ein bisschen weiter in deine Kindheit. Also Strickherdecke am Rande des Ruhrpotts. Nicht mal 1000 Einwohner in der Nähe von Unna, Ende der 90er Jahre. Als Kinder habt ihr zusammen, also du mit deinen Cousins, auf der Dorfstraße Radrennen gespielt. Und das fand ich jetzt völlig verschärft. Dein Idol war nicht etwa, hätte ja nahegelegen, dein Vater, der deutsche Top-Sprinter, sondern eben der italienische Sprinter Mario Cipollini. Warum?
Das ist eine sehr gute Frage, wurde ich schon oft gefragt, aber ja, Cipollini, ich sag mal, wer den Radsport der 90er verfolgt hat, der ist um Cipollini nicht herumgekommen. Lange Mähne, immer top gestylt. Der hätte auch ein Schauspieler oder ein Filmstar sein können. Also der war auf jeden Fall irgendwie, sag ich mal, für die große Bühne gemacht und so ein kleiner Rockstar und das hat mir einfach immer gut gefallen. Also das habe ich ja im Buch auch so dann so ein bisschen mit scherzhaft geschrieben. Was sagt uns das über den späteren Rick Zabel, dass ich halt den toll fand und nicht eigentlich so das genaue Gegenteil. Mein Papa, den sehr bodenständigen, der jetzt vielleicht nicht das Rampenlicht so gesucht hat, das fand ich eher ein bisschen langweilig. Ich fand halt irgendwie den Star, den fand ich gut und ja, das war vielleicht so eine kleine Vorbote, dass ich irgendwie die Bühne auch gar nicht mal so schlecht finde.
Ja, wie fand denn eigentlich dein Vater die Verehrung für Cipollini? Man muss sich ja überlegen, die beiden waren in der Zeit wirklich Top-Sprinter und eben auch schärfste Rivalen, ne?
Ja, aber der hat das nicht so ernst genommen. Also, ich glaube, der konnte darüber schmunzeln, der fand das jetzt nicht schlimm. Die beiden waren sehr respektvolle Rivalen, die haben sich respektiert. Und ja, der hat eigentlich nur drüber gelacht, der fand das jetzt nicht allzu schlimm.
Ja, das finde ich eigentlich auch wieder einen sehr schönen Zug. Auf der anderen Seite hat ja dein Vater irgendwie auch deine Einstellung zum Radsport, ne, hast du so gesagt, hat ihm nicht so ganz gefallen. Klingt jetzt so ein bisschen harmlos, weil die gemeinsamen Trainingslager, das beschreibst du ja auch, da musste ich dann doch schon schwer schlucken.
Ich habe meinen Papa sicherlich nicht mit Samthandschuhen angefasst in dem Buch. Der kommt an der einen oder anderen Stelle, klingt das auch alles sehr hart, was ich da geschrieben habe. Aber ich habe halt einfach wirklich aus der Sicht meines damaligen Ichs geschrieben. Und es war halt einfach, ja, nicht ohne mit Erik Zabel als Papa, der immer noch super fit war, auch die Jahre nach seiner Karriere. Der Mann fährt halt jeden Tag Rennrad immer noch. Es war halt schwer, da irgendwie mit meiner Leistung als Teenager aufzuschließen. Und der hat jetzt nicht irgendwie von oben herab ekelig so gesagt, ach guck mal, wie viel besser ich bin als du das nicht. Aber das war einfach den ganzen Tag das Grundtempo neben ihm zu halten. Ich glaube, der hat manchmal teilweise gar nicht gemerkt, wie schwer oder wie anspruchsvoll das für mich war. Und mein Papa ist in der DDR groß geworden. Ich glaube, der hat einfach versucht, wirklich mit einem guten Beispiel voranzugehen und mir zu zeigen, hey, so lebt man als Profi, schau es dir von mir ab und dann läuft es bei dir auch gut. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich war ein Typ, ich habe doch halt mal links und rechts von der Rennstrecke geschaut. Ich habe auch mal das süße Leben gern genossen. Und das waren, glaube ich, immer so Dinge, die war mein Papa so ein bisschen Dorn im Auge. Der hätte halt am liebsten gesehen, dass ich den ganzen Tag trainiere, esse und dann schlafen gehe und sonst nicht so viel mache.
Ja, ich fand diese Zeit da als 18-Jähriger, ne, wo du bei diesem Nachwuchsteam da bei Rabobank angedockt bist und dann sagst du ja hier, da sind wir an manchen Tagen stundenlang in Mallorca rumgeguckt im Trainingslager und der Mann hat kein Wort gesagt, nichts. Und da habe ich dann schon gedacht, boah, das wird einem dann oder würde mich dann auch schon so ein bisschen irritieren. Wie bist du damit klargekommen? Weil du hast es gerade schon so beschrieben, also immer eher so ein bisschen kritisch unterwegs und Lob eher Mangelware.
Ja, mein Papa war, glaube ich, einfach alte Schule, kann man, glaube ich, dazu sagen. Also,
Hat dich das auch hart gemacht, kann man das so sagen? Also hat dich das auch abgehärtet auf eine Art und Weise?
ja, sicherlich. Ich glaube, mein schärfster Kritiker war schon mein Papa, ne? Also, das war ja, ich konnte für mich auch andere Trainer, andere sportliche Leiter, die waren ja auch oft zufrieden mit meiner Leistung, sonst wäre ich auch nicht Profi geworden oder sonst wäre ich auch nicht 13 Jahre lang Profi gewesen. Und das war eigentlich so der größte Konflikt, ne? Dass ich, auch wenn ich mal erwartet habe, okay, jetzt ist er bestimmt stolz auf mich, dass dann eigentlich nicht das Lob kam, sondern, ah, guck mal, hättest du noch einen Tick besser machen können, wenn du so und so gemacht hättest. Und das sind natürlich dann die Momente als Sohn, wo man sich dann so denkt, so, ja, jetzt einfach mal ein Lob wäre cool gewesen. Nicht immer noch ein bisschen besser. Und ja, aber ich musste halt selber erstmal erwachsen werden, selber Kinder bekommen, um auch so ein bisschen die Art der Liebe meines Vaters zu verstehen. Ich habe das ja in dem Buch auch geschrieben. Ich glaube, der größte Struggle oder dass die Schwierigkeit in unserer Beziehung war vor allen Dingen, dass mein Papa sehr an mich glaubt und immer mehr an mir gesehen hat, als ich das vielleicht selber getan habe. Also, wenn ich mal ein Rennen gewonnen habe, dann war ich halt auch mal schnell zufrieden, wollte mich feiern lassen, habe mir gedacht, ah ja, jetzt erstmal eine kleine Pause. Und das hat mein Papa natürlich wahnsinnig gemacht, weil der halt immer so dieses, ja, so ein bisschen so, ey, der Junge könnte noch so viel besser sein, wenn er noch vielleicht ein bisschen mehr so arbeiten würde wie ich an sich. Und das war halt einfach die Schwierigkeit darin. Oder er musste verstehen, ich bin nicht er und musste das irgendwie so akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin. Und genau, und ich hätte vielleicht auch einfach mal als junger Kerl den einen oder anderen Tipp mehr zuhören können oder mehr Ratschläge annehmen können oder halt auch nicht immer. Ich war auch oft ein bockiger Teenager, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, das ist dann auch gar nicht einfach. Du hast es gerade schon gesagt, ne, dass auch wenn man jetzt selber Kinder hat, ne, und das hast du ja auch mit Jan Ulrich in eurem gemeinsamen Podcast Ulle und Rick, habt ihr das ja thematisiert. Also die Söhne von Jan Ulrich, die starten ja in der U15, ne, bei den deutschen Meisterschaften. Du hast auch zwei Söhne. Kannst du im Rückblick jetzt, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, deinen Papa besser verstehen und wie machst du das? Machst du das anders oder wie hast du dir das vorgenommen?
Ah ja, also meine beiden Kids sind 4 und 2, also was die später mal machen, weiß ich noch gar
Das wird
nicht.
sich dann
Also
zeigen.
der eine hat auf jeden Fall Bock, ja auch Radfahren, also der fährt schon sehr gern Rad, der Oscar. Aber da wäre ich eher wie mein Papa. Der hat nie gepusht, dass ich in diese Sportart gehe. Oder erst als ich wirklich dann diesen Schritt zum Profi damals genommen habe, als ich dann mein Abi abgebrochen habe und dann Profi werden wollte, das war eigentlich eher der Moment, wo er gesagt hat, okay, wenn du jetzt diesen Weg gehst, dann mach's halt auch richtig. Aber bis dahin Nein, war der immer total entspannt. Meinte so, ey, fahr Fahrrad, Hauptsache du hast Spaß, aber das alles andere ist nicht wichtig. Und so ist bei meinen Kids auch. Also ich glaube, du musst denen Spaß vermitteln. Und wenn die lieber Fußball oder Tennis spielen oder Handball, was auch immer, Schwimmen, Leichtathletik, dann ist es auch völlig okay für mich. Also wenn die irgendwann mal zu mir sagen, hey Papa, ich habe Bock auf Radfahren, dann bin ich der Letzte, der die darin nicht unterstützt. Natürlich freue ich mich dann auch, aber ich würde nicht versuchen, die zu lenken. Die sollen schon das machen, worauf die Bock haben.
Ja, das fand ich auch ehrlich gesagt eigentlich eine schöne Seite von deinem Vater, dass der irgendwie gesagt hat, mal gucken, wie der Junge sich entwickelt und dann, als es dann wollte, es dann aber auch echt gesagt hat oder versucht, glaube ich, auch klarzumachen, was das aus seiner Sicht dann heißt, ne, Fahrradprofi zu sein. Rick, lass uns mal so ein bisschen weiter in der Zeit nach vorne gehen. Und zwar, du bist ja dann zwischendurch auch bei diesem, nennen wir mal, Nonplusultra-Rennstall BMC angedockt. Also, ne, du hast es so beschrieben, radfahrende Millionäre mit teuren Uhren und Anzügen und du hast deine Situation, finde ich fantastisch beschrieben. Ich zitiere mal kurz, ich kam aus dem Kinderzimmer in Kessebüren und mein wildestes Shopping-Erlebnis hatte ich bis dahin in der Galeria Kaufhof in Dortmund. Das fand ich sehr witzig. Welche Spuren hat das damals bei dir hinterlassen, ja, mit Millionären da unterwegs zu sein? Wie bist du damit klargekommen?
Ja, das habe ich ja im Buch dann auch ein bisschen beschrieben, dass das vielleicht ein bisschen auf mich abgefärbt hat. Ich glaube, das war eine wilde Mischung. Einmal diese sehr reichen Teamkollegen und gleichzeitig war ja, ich war junger Profi, aber ich habe jetzt nicht am laufenden Band Radrennen gewonnen. So, ich war schon stolz, Profi zu sein, aber meine Karriere hat auch in dem Team eigentlich eher so ein bisschen stagniert. Und ich glaube, da war das fast so ein bisschen, ja, wie so ein Trostpflaster, dass man halt das verdiente Geld, was man da hatte, dann in Luxusklamotten und teure Autos oder so gesteckt hat und damit halt so ein bisschen rumgeprotzt hat. Auf jeden Fall ist das nicht die Zeit von mir als Mensch, würde ich sagen, wo ich darauf zurückschaue und mir denke, boah, da war ich ein geiler Typ, aber das gehört auch dazu zum Erwachsenwerden.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand da ja in dem Zusammenhang auch sehr spannend, das hast du ja so beschrieben. Also für meinen Traum musste ich egoistisch sein, auch wenn das eigentlich gar nicht zu meinem Charakter passte. Und jetzt stelle ich mir so vor, du hast es ja gerade beschrieben, hat das nicht auch eine ganze Menge Energie gekostet, dich dann so in dem Rahmen immer so zu geben, wie du eigentlich nicht bist?
Ja, total. Also ich würde dann immer sagen, ich wäre immer ein Teamplayer. Mir ist irgendwie auch immer wichtig, dass es der Gruppe an sich gut geht. Und ich glaube, wenn man da mit Ex-Teamkollegen von meinem Papa oder so spricht, der war ein richtiger Sprinter, ne? Der wollte Bock zu gewinnen und da muss man auch egoistisch sein. Das war jetzt vielleicht nicht den Charakterzug, den ich hatte. Und ja, hab mir dann, also ich hatte dann schon die Situation, dass also wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum ich nicht der absolute Sieger geworden bin, sondern weil ich hatte andere Interessen. Ich habe mir auch meine Bestätigung anders geholt. Wenn ich jetzt irgendwie einen Konkurrenzkampf mit Teamkollegen um eine Position hatte oder wer Kapitän im Rennen ist oder ich wollte sprinten, dann war mir das schon immer wichtig. Aber halt nicht so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dafür über Leichen gehen würde oder jetzt mal um es mal zu übertreiben, so, sondern ich mir gedacht habe, so, hey, ich gebe da schon alles, aber wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht. Dann habe ich da für mich auch schon relativ schnell einen Haken hintergemacht und gesagt, yo, okay, alles klar, nächste Rennen kommt, aber mir geht es ja trotzdem irgendwie im Allgemeinen alles ganz gut. Und ja, das war diese egoistischen Phasen, ich sag mal, das bin ich als Mensch nicht. Und da ist mir dann auch schwer gefallen, irgendwie abends in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ja, hast du heute gut gemacht, dass du den da irgendwie unfair abgedrängt hast oder so, das bin ich nicht.
Ja, also mit der Zeit schafft man dann irgendwie, sich dann doch so zu finden, ne? Weil man irgendwie permanent auch unter Druck steht. Ne? Du schreibst in deinem Buch natürlich auch von dem Elefanten im Raum, also Doping. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich jetzt so bei deiner Geschichte ja nochmal ganz besonders. Ne? Also 2007, da warst du 14 Jahre alt, dein Papa ein absolutes Idol. Und da hat er dann gestanden, sich EPO gespritzt zu haben, ne? Und auch im Fernsehen geweint. Das, glaube ich, nimmt einen ja als Jungen wirklich mit. Und dann hat er so seine Aussage relativiert, EPO nur teilweise ausprobiert zu haben. Und 2013, ja, da kam dann das umfassende Geständnis, über Jahre EPO und Cortison genommen zu haben, auch Blutdoping praktiziert zu haben. Da warst du 20 und selbst Radprofi. Wie hast du es geschafft, damit klarzukommen?
Ja, es waren sicherlich zwei große Einschnitte in meinem Leben. Bei dem ersten hast du ja gesagt, da war ich noch ziemlich jung. Und das ging, also was heißt das ging, aber ich sag mal, das war eine Woche richtig doll, aber wie du gesagt hast, es war dann irgendwie gefühlt, haben auch relativ schnell alle meinem Papa verziehen und in Unna war mein Papa eh der prominenteste Mensch, von daher war ich das irgendwie gewohnt, dass da so ein bisschen ein extra Auge auf mich geworfen wird und war jetzt nicht die coolste Woche in der Schule, aber das ging dann irgendwann wieder vorbei und ging relativ schnell wieder zur Normalität, genau, und diese 2013, das zweite Jahr, Das war dann oder das zweite Mal, das war natürlich dann ein bisschen krasserer Einschnitt, weil damals gab es ja schon Social Media, dann konnte ich ja so ein bisschen auf den Kanälen von meinem Papa damals mitverfolgen, auch so Shitstorm, Hasskommentare, und ich war gerade auf dem Sprung, Profi zu werden, in diese Szene reinzukommen. Ja, da gab es natürlich auch dann intern die eine oder andere kritische Stimme dazu, und ja, das war sicherlich nicht die tollste Zeit, auf die ich zurückblicke, aber ich habe meinen Papa jetzt nicht verurteilt, das ist und bleibt mein Papa.
Konntest da schon trennen, dass du, das war dein Papa und du hast gemerkt, okay, da lag er daneben, aber was solltest du machen, ne?
Richtig, genau. Ich habe immer den Menschen dahinter gesehen und habe gesagt, hey, das war auch vor allen Dingen in erster Linie das System. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja nicht so, dass irgendwie da Jan Ulrich oder mein Papa irgendwie zur Apotheke gefahren sind und gesagt haben, habt ihr irgendwie was, dass ich schneller Rad fahre, sondern es war halt einfach das System des Radsports damals. Und das kann man definitiv verurteilen, aber für die Menschen darin
Ja,
hatte ich immer
du
Respekt.
machst ja in deinem Buch einen ganz eindeutigen Schnitt, ne? Damals hat sich der Sport überwiegend, wie du gerade beschrieben hast, systematisch auf sumpfiges Gelände begeben. Doping wurde eben von vielen Teams geduldet. Inzwischen sei der Radsport bis vermutlich auf ganz wenige Ausnahmen sauber. Warum glaubst du das?
Weil ich selber 13 Jahre Profi war und wurde ja auch oft gefragt dazu. Und ich einfach sagen muss, dass ich nicht das Gegenteil irgendwann mal gesehen habe oder mitbekommen habe. Also ich glaube, da hätten all die Teams, in denen ich gefahren wäre, schon irgendwie sehr schlau alles um mich herum machen müssen, dass ich es nicht mitbekomme. Also wenn man halt einfach 13 Jahre im Sport ist, alle großen Rennen fährt, ich habe halt gesehen, dass es da einfach sauber geworden ist und nicht mehr systematisch gedopt wird. Und deswegen sage ich auch, man muss nicht naiv sein. Ich sage jetzt nicht, dass es einen 100% sauberen Sport gibt. Es wird immer irgendwelche schwarzen Schafe geben, die da vielleicht auch versuchen, Schlupflöcher zu finden. Aber der Sport hat ja super viel auch gemacht mit dem Blutpass, der eingeführt worden ist. Ich musste mein Leben lang das Adams-Anti-Doping-System machen, was wirklich eine Last ist als Profisportler.
Dass du auch immer Uhrzeit und Adresse, sobald du deinen Ort gewechselt hast, hinterlassen musstest.
Genau. Also man muss wirklich Datenschutz eigentlich abgeben, Adressen und Uhrzeiten rund um die Uhr angeben, um getestet werden zu können. Also das meine ich einfach. Da hat der Radsport eine Kehrtwende gemacht. Wir haben die Dopingkontrollen ja auch extern ausgelagert, dass man von unabhängigen Gremien kontrolliert wird. Und dementsprechend sind das für mich alles Gründe, warum der Radsport deutlich, deutlich sauberer geworden ist. Und ich würde mich sogar hinreißen lassen zu sagen, dass es einer der saubersten Sportarten überhaupt ist, weil keine andere Sportart hat eigentlich so ein hartes Kontrollsystem wie wir. Aufgrund der Historie auch völlig zu Recht. Völlig zu Recht muss man natürlich auch sagen, dass man trotzdem weiter skeptisch auf den Sport schauen kann und auch manche Leistungen anzweifeln kann oder recherchieren kann, warum sind die so, wieso, weshalb, warum. Aber wenn man so wie ich Profi war und einfach diese Entwicklung des Sports mitgemacht hat, auch mit Höhentrainingslagern, mit Ernährung, die ein Riesenboost nochmal war, Sporternährung und alles. Also für mich sind Leistungen erklärbar.
Das wird ja jetzt auch wieder Thema bei der Tour sein, die jetzt gerade losgeht, ne? Und da merkt man ja auch, steigt die Vorfreude, dabei zu sein. Das beschreibst du in deinem Buch, ist für einen Radsportler das Nonplusultra, ne? Du warst viermal dabei und jedes Mal war die Tour, ich zitiere, eine mörderische Qual, begleitet von wüsten Selbstbeschimpfungen, verzweifelten innerem Murren auf beinahe jedem Meter der Strecke. Also, das heißt, vorher diese unglaubliche Vorfreude und dann dieses Leiden. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist, glaube ich, typisch Radsportler, dass man so ein bisschen masochistisch veranlagt ist. Das heißt ja nicht umsonst die Tour der Leiden. Es ist einfach dann die Vorfreude, der Hype beim größten Radrennen der Welt dabei zu sein. Man will da unbedingt dabei sein. Aber wenn man so wie ich vielleicht nicht ums gelbe Trikot gefahren ist, sondern auf den Bergetappen halt eher ums Gruppetto gekämpft hat und um die Zeitkarenz, dann waren das halt einfach super, super schwere Tage. Und ich war halt immer froh und habe drei Kreuze gemacht, wenn ich die hinter mir hatte.
Ja, jetzt hast du dein zweites Leben begonnen, ne? Nach der Profikarriere, bist jetzt passionierter Hobbyradfahrer, sagst du, und seit Jahren sehr aktiv auf Social Media. Und hast das ja schon gemacht in deiner Zeit als Profi, und da fand ich sehr erstaunlich, also 2022, 2023, dass deine Nebeneinkünfte durch den Podcast und Instagram, deine Einkünfte aus dem Profivertrag, und das war ja immerhin, ich glaube, so rund 140.000 Euro im Jahr, dass du die überschritten hast. Was war denn für dich eigentlich die Initialzündung, so früh auf Social Media zu setzen?
Ja, ich hatte da ganz viel Glück, glaube ich, einfach. Also ich hatte ja schon eine Passion gefunden, das Radfahren und dann irgendwie das Content kreieren, Content Creator, Influencer, egal wie man es jetzt nennen will, irgendwie das, dass mir das auch so viel Spaß gebracht hat. Und das ging ja bei mir nie mit der Absicht los, oder davon leben zu können, damit Geld zu verdienen, sondern ich bin einfach immer gerne Rad gefahren. Ich fand es dann immer schon mal toll, irgendwie oben auf dem Bergpass mein Rad hinzustellen, ein Foto zu machen mit dem Gipfelkreuz, mit Aussicht, irgendwie ein cooles Lied runterzulegen. Das hat sich dann nochmal weiterentwickelt, als
Instagram so ein bisschen mehr auf Video gegangen ist. Dann habe ich auch mit aller möglichen Action-Camps meine Radfahrten gefilmt. Also ich würde sagen, ich war einfach eh schon affin dafür, das so ein bisschen festzuhalten. Mein Ziel war es immer so ein bisschen so dieses Gefühl, was ich beim Fahrradfahren habe, von Freiheit und den Spaß. Wenn ich das Gefühl in diesen Videos transportiert bekomme, dann hat mich das glücklich gemacht. Und ja, das war cool, dass da das Feedback so cool war und dass die Kanäle irgendwie auch so stark und schnell gewachsen sind. Das war einfach toll. Und es war eigentlich für mich viel, viel schöner, als ein Rennen zu gewinnen, war, wenn mir jemand geschrieben hat, hey Rick, ich habe wegen dir angefangen mit Radfahren, ich habe mir jetzt ein Rennrad gekauft. Und das wurde halt immer mehr. Und dementsprechend kamen dann halt auch schon ein paar natürlich Partneranfragen, Sponsorenanfragen. Und das war im Radsport immer ein bisschen tricky, weil ich halt so ein bisschen, die Image Schweiz gehören dem Team. Das heißt, ich musste das Team immer nach Erlaubnis fragen, hey, darf ich für Partner XY, darf ich mit denen im Podcast was machen, darf ich mit denen irgendwie auf Instagram was machen? Und ich hatte da zum Glück ein sehr humanes Team, die da zu vielen Dingen ja gesagt haben. Und dann hat man also ja schon seine ersten persönlichen Partner gehabt. Und dann habe ich aber irgendwann drüber nachgedacht und oder als ich dann gesehen habe, was da auch finanziell bei rumkommt und was man da so machen kann, habe ich eigentlich dann erst relativ spät realisiert, so hey, warte mal, ich glaube, ich muss eigentlich gar nicht Radprofi sein, ein Team, was mir Geld gibt, sondern wenn ich einfach mein eigenes Ding mache, finde ich schon ein paar Partner, die mich auch da unterstützen. Das war so die Initialzündung.
Ja, und du konntest ja dann endlich, was du vorher als Profi nicht konntest, hast du ja auch beschrieben, durch alle möglichen geilen Landschaften fahren, aber eben nicht innehalten, ne? Und mal so einen Moment zum Genussradler werden. Und das ist natürlich dann jetzt bei so einer Angelegenheit, ist das ja darauf angelegt, ne? Dass man das macht, weil man eben Spaß haben will an der ganzen Angelegenheit.
Exakt, exakt. Also wenn ich jetzt irgendwie an Wettkämpfen teilnehme, sei es mal an einem Triathlon oder ich habe am Anfang des Jahres ein Gravel-Rennen in der Sahara gemacht, dann ist mir eigentlich Schnurzpiepe, was für einen Platz ich da schaffe, ob ich da gewinne oder Letzter werde. Mir ist wichtig, dass ich da das geilste YouTube-Video oder das beste Reel von dem Wettkampf habe. So haben sich die Prioritäten verändert.
Und da ist nicht bei dir zwischendurch, dass da nochmal so zuckt, dass du denkst, oh, jetzt hier könnte ich ja eigentlich, nee, das du genießt einfach eher und sagst, okay, hier ist eine geile Kulisse, da können wir schnell nochmal was drehen, als jetzt so dieser, ich weiß nicht, bei mir ist es zumindest, man hat dann irgendwann doch so einen Impuls immer wieder, ne, der dann so hochkommt und wann in
Ja, ich sag mal, wenn jetzt irgendwie, wenn ich mit Freunden fahre und da will mich einer herausfordern, dann nehme ich das auch noch gerne mal an. Aber wenn ich jetzt wirklich an so Jedermann-Rennen als Beispiel teilnehme oder an so richtigen Bike-Events, ja, dann lasse ich 5 gerade sein. Aber auch einfach, also ich würde sagen, es ist fast eher peinlich, wenn man als Ex-Profi sich dann in Amateurwettkämpfen profilieren muss, wie toll man ist. Da sollte man dann auch den Hobby- und Amateursport in die Bühne lassen.
So ja, das stimmt. Zumindestens. Ja, abschließend, Rick, noch ganz kurz. Du hast mehr oder minder geschrieben, ne? Rick Zabel ist zwar kein Radprofi mehr, Rick Zabel bleibt der Typ, der er im Radsport und drumherum war. Da habe ich mich gefragt, was ist er denn für ein Typ? Wie würdest du dich kurz umreißen?
Oh, ich würde sagen, ich habe einfach Bock aufs Leben. Ich bin offen und wenn ich, egal was für eine Anfrage bekomme, sei es irgendwie egal von einem Freund, ob man jetzt klettern geht oder irgendwie auf eine Fernsehsendung, was weiß ich, ich habe eigentlich erstmal Bock und sage ja und sehe das Positive daran und habe irgendwie Bock auf die Erfahrung und sehe das immer alles wirklich als eine Reise an das Leben. Und wo vielleicht andere 5 um die Ecke denken, was schon alles passieren könnte, da habe ich schon 2 ja gesagt. Und da findet dann einfach in dem Moment raus, was passiert, ob man damit auf die Fresse fällt oder ob es klappt. Ich glaube, das beschreibt das ganz gut.
Ja, Mensch, das klingt total gut. Und mir ging es ja ehrlich gesagt bei deiner Lektüre oder bei der Lektüre deines Buchs immer so, dass ich an mein eigenes Auf und Ab im Leben nachgedacht habe, dann Beziehung zu meinem Vater oder was weiß ich, meine Jugend, ne? Und wie gehe ich jetzt mit so vermeintlichen Niederlagen, wie du auch gerade beschrieben hast, da macht man irgendwas und denkt, oh Mann, ey, das ging jetzt aber richtig nach hinten los. Fand ich auf jeden Fall anregend. Und wenn Sie wissen wollen, wie es Rick Zabel als Sprinter 2 gelungen ist, das fand ich auch sehr bemerkenswert, beim Giro d'Italia, das blaue Trikot des besten Kletterers, also so die Bergziegen zu ergattern, dann lesen Sie bitte das Buch von Rick Zabel On the Road, von der Freiheit auf dem Rennrad, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch zum Preis von 24 €. Und dir, lieber Rick, danke ich vielmals für das schöne Interview.
Ja, danke, vielen Dank auch und genau, viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit euch allen. Schönen Sommer.